SRF 2 Kultur.
Diesen Titel stellen wir ausgesuchte Sendungen, die Sie in diesem Sommer noch einmal hören können. Reflexe heute zur Frage, was ist eigentlich guter Geschmack? Vor 100 Jahren wusste der Kunsthistoriker Gustav Pazaurek ganz genau, was guter und was schlechter Geschmack ist. Darum fiel es ihm nicht schwer, in einem Stuttgarter Museum eine Abteilung der Geschmacksverirrungen einzurichten. Heute kommt es niemandem mehr in den Sinn, den schlechten Geschmack zu geißeln. Reflexe tut es trotzdem und fragt bei Gestaltern nach. Bei Designerin Carmen Greutmann, bei Walter Stulzer von der Design- und Markenagentur Nose und bei Ivan Raschle, Präsident des Schweizerischen Werkbunds. Karin Salm hat mit ihm gesprochen.
Gustav Pazaurek, der hat ja vor 100 Jahren diese berühmte Abteilung für Geschmacksverirrungen gemacht in Stuttgart im Gewerbemuseum. Er hat behauptet, man könne den Menschen den guten Geschmack beibringen und das machen darüber, dass man ihnen schlechte, wirklich kriminell schlechte, böse Dinge vorführt. Carmen Greutmann, Sie sind Designerin, die heute im 21. Jahrhundert arbeiten. Wenn Sie das von diesem Gustav Pazaurek hören, lachen Sie da nur laut oder ist das auch ein geheimer Traum bei Ihnen?
Nein, da würde ich dann doch eher lachen. Also weil, wenn ich mir das vorstelle, ist eines dieser bösen Dinge, zum Beispiel von meinem Vater oder Großvater geschenkt bekommen habe, dann ist es zwar ein böses Ding, aber ich habe eine emotionale Bindung zu diesem bösen Ding. Und ich glaube eben, dass solche Aspekte wie die Emotionen oder Gefühle oder Rituale eben auch an diesen Objekten hängen, ob jetzt das ein böses Ding ist oder ein gutes Ding.
Ist es für Sie eine Kategorie, dass Sie manchmal sagen, das ist ein böses Ding?
Ja, das gibt es, ein böses Ding.
Also, und Sie operieren mit dem, dass Sie sagen können, das ist ein böses Ding. Was ist denn bei Ihnen ein böses Ding?
Also bei mir ist ein böses Ding ein Objekt, das ich jetzt wirklich nicht gebrauchen kann. Also die Welt hat wirklich nicht darauf gewartet. Also das Material stimmt nicht, die Form stimmt nicht, die Funktion ist völlig falsch. Ein nicht gebrauchbares Objekt, das ist für mich wirklich ein böses Ding. Es gibt viele solche Objekte, die man heute auch kaufen kann, die man vielleicht einen Tag leben und dann werden sie fortgeworfen. Das sind für mich böse Dinge, weil sie einfach zu viele Ressourcen auch gebrauchen.
Wie sieht das aus in Ihrer Arbeit im Büro hier in Zürich? Sind das Kategorien, mit denen Sie, wenn Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diskutieren, mit Ihrem Mann diskutieren, sind das Kategorien von böse und gut?
Nein, ich glaube, genau so differenzieren tun wir es natürlich nicht. Also ich gehe ja mal davon aus, dass ich gar nicht bei böse anfange, sondern dass ich vielleicht schon so im Mittelteil anfange. Also weil schon in den Ideen und Gedanken, die man ja hat als Designer, probiert man ja schon, das vollendete Produkt zu finden. Also wie soll ich jetzt das, das weiß ich nicht, wie ich das soll sagen. Es ist immer so dieses weiße leere Blatt und man hat eine ganz bestimmte Vorstellung von diesem perfekten Objekt. Und das anzustreben, das versucht man. Und wenn zum Beispiel mein Mann und ich darüber diskutieren, dann sind es eigentlich schon über Fehler, die wir im Design machen, die dann vielleicht auch schon ein höheres Niveau haben, als dass wir sagen, dieses Objekt ist böse.
Und was ist denn ein Fehler im Design?
Ein Fehler im Design ist zum Beispiel, wir haben jetzt einen Hocker gestaltet mit einer kleinen Armrückenlehne. Da geht es darum, ist jetzt diese Rückenlehne gerade, so wie unser Rücken gerade ist, oder hat es jetzt so einen kleinen Witz, indem wir es etwas schräg machen? Und dieses Schräge, brauchen wir jetzt das? Nein, wir brauchen es nicht. Also wird es gerade sein. Also das ist für mich so, diese Sachen, wo ich dann sage, das brauche ich nicht, das ist lustig, aber es muss nicht sein. Und dann verzichte ich drauf.
Und Sie verzichten darauf, weil es die Funktion stört oder weil es einfach Schnickschnack ist, dass Sie wirklich irgendwie zurückkommen auf diese gute Form fast, die auch funktionstüchtig sein muss?
Also einerseits ja, natürlich, weil es Schnickschnack ist. Vielleicht könnte man es besser verkaufen. Und andererseits, weil es halt einfach von der Funktion her besser ist, wenn es gerade ist.
Wie gehen Sie um? Sie unterrichten ja lange an der Akademie der Bildenden Künste in München. Wie arbeiten Sie denn da mit den Studierenden? Inwieweit haben jetzt hier die Kategorien bös und gut eine Funktion?
Als wir an der Schule, an der Kunstgewerbeschule in Zürich waren, hatten wir so ein Projekt, das hieß 2 Franken. Man musste ein Objekt kaufen, das nicht teuer war, als 2 Franken. Und man musste, dieses Objekt war ein Alltagsgegenstand. Und da war die Idee, ein gutes oder ein böses Objekt zu kaufen. Also wirklich ein böses, das zu teuer war für das, was es leistet, und ein gutes, wo man gesehen hat, die Funktion stimmt, das Material, für das Geld bekomme ich wirklich was Tolles. Und genau dieses Projekt machen wir 25 Jahre später auch mit unseren Studenten. Es kostet jetzt 2 Euro, aber es ist genau das gleiche Objekt und es schärft die Sinne, das Auge für Materialität und für die Form von den Studenten.
Ich versuche ganz grundsätzlich zu fragen, ist eigentlich nicht schon per se jedes neue Ding bös, wenn wir uns den ganzen Materialüberfluss angucken? Sie haben vorher über Stühle gesprochen. Da habe ich ja als Konsumentin die Qual der Wahl. Also ein Stuhl, da kann ich plötzlich unter 1000 verschiedenen Stühlen aussuchen, oder? Also dass jedes neue Ding kostet Ressourcen, kostet Produktion und macht die Menschen vielleicht unglücklicher, weil sie noch mehr zu entscheiden haben.
Also beim Stuhl würde ich jetzt sagen, da ist es erlaubt, dass man immer wieder Stühle designt. Weil es ist auch so ein, wie soll ich sagen, es zeigt auch den Zeitgeist, in dem wir sind. Also es ist ein kulturell, zeigt der Stuhl wirklich, wie wir leben, was passiert ist. Es spricht auf das an, was die Umwelt auch sonst noch zu bieten hat. Von dem her, Stühle immer designen.
Aber jetzt bei Lampen oder Tischen oder Büchergestellen oder Vasen oder so Dinge, da haben Sie latent ein schlechtes Gewissen, dass Sie Überfluss produzieren oder mittun am Überfluss und an der Ressourcenverschwendung?
Ja, das würde ich jetzt sagen, dass so gewisse Objekte, würde ich sagen, dass es zu viele hat davon. Also, weil, soll ich sagen, eine Tasse ist eine Tasse. Wir haben jetzt einen Valentinstag, klar, eine Tasse mit 3 Herzchen drauf und ich habe die gern, kauft jeder, aber sie steht wahrscheinlich eine Woche. Vielleicht überlebt sie den Frühlingsputz noch und dann ist es fertig. Also solche Sachen sind mir zu viel, diese Schnickschnacks. Und da habe ich mir schon überlegt, diese Schnickschnacks könnten auch etwas abnehmen, weil, ich sehe das in meinen Kindern, also einen Schnickschnack zu kaufen, kaufen sie sich eine App aufs Handy. Das ist auch eine Belohnung für sich selber oder etwas sich Gutes tun.
Und wie ist jetzt Ihre Strategie, eben gegen diesen Überfluss anzukämpfen? Weil Sie tun ja mit, Sie produzieren ja ständig neue Dinge.
Ich bin noch nie angefragt worden, dass ich jetzt solchen Schnickschnack designen würde oder könnte. Ich würde es auch ablehnen, weil ich kann mich nicht überwinden, solche sauglatten Dinge zu tun. Das geht nicht.
Seit 1984 betreibt Carmen Greutzmann gemeinsam mit ihrem Mann ein Designatelier in Zürich, und seit bald 10 Jahren unterrichten die beiden an der Akademie der Bildenden Künste in München. Sie teilen sich dort einen Lehrstuhl für Produktgestaltung. Und Carmen Greutmann hat am Anfang dieser Sendung gesagt, ja, es gibt für sie schlechte Dinge sind überflüssige Dinge, nicht brauchbare Dinge. Und sie hat auch davon gesprochen, dass es sich hier um eine Ressourcenverschwendung handelt. Jetzt soll in dieser Sendung hier auf DRS2 Walter Stulzer zu Wort kommen. Walter Stulzer ist mitbeteiligt an der Designagentur Nose Design, eine Designagentur, die es seit 1991 gibt. Diese Agentur arbeitet unter anderem zusammen mit Mammut, Betty Bossi oder BMC. Und ich möchte Sie fragen, Walter Stulzer, böse Dinge, gibt es das für Sie eigentlich auch?
Natürlich gibt es böse Dinge. Es gibt ganz viele böse Dinge und wir haben so etwas wie eine gesellschaftliche Moral entwickelt, auch im Zusammenhang mit der Ästhetik. Von dort her gibt es natürlich eine Meinung, was gut und was schlecht ist. Als Agentur muss man da vielleicht etwas differenzierter argumentieren. Wir wissen nicht so einfach, was gut und was schlecht ist, respektive wir argumentieren nicht in den Kategorien gut und böse, sondern wir argumentieren besser in den Kategorien, ob das, was wir mit anzubieten haben unseren Kunden, ob das, was wir bewirken mit unserer Arbeit beim Kunden, tatsächlich einen Nutzen hat für den Kunden oder keinen Nutzen hat für den Kunden. Dort, wo dann diese Moraldebatte ansetzt, ist allenfalls dann die Frage, ob das, was der Kunde mit dem tut, was wir für ihn tun, etwas Sinnvolles tut, etwas verkauft, was der Mensch braucht, etwas verkauft, was der Mensch nicht braucht. Aber als Agentur in dieser Größe können wir uns diese Frage so in der Form, wollen wir uns diese Frage nicht einfach so stellen, sondern wir wollen vor allem uns hinterfragen, ob unser Angebot, unsere Dienstleistung den Kunden als Marke, die ein Produkt, eine Dienstleistung verkauft, weiterbringt oder ob sie das eben nicht tut.
Wenn wir in diesem Gegensatz von Gut und Böse bleiben, gibt es dann Kunden, für die Sie nicht arbeiten, weil Sie finden, die bieten etwas an, was Sie moralisch, ethisch nicht vertreten können?
Es gibt sicher Kunden, wo wir sagen würden, wir können nicht dafür arbeiten, weil das, was da gemacht wird, verwerflich ist oder weil es kein Geschäft ist, das in irgendeiner Weise moralisch werde. Sagen wir, wir würden wahrscheinlich keine pornografischen Webseiten gestalten. Auf der anderen Seite finde ich diese Debatte auch etwas schwierig, weil wir arbeiten zum Beispiel für Schweizer Banken und wir wissen alle, dass das Geld in der Schweiz nicht einfach Geld ist, dass wir Kraft unserer Hände Arbeit verdient haben, sondern das ist nicht Schwarzgeld oder nicht Blutgeld, aber es ist Geld, das auf dieser Welt verdient wird und das Geld, das auf dieser Welt verdient wird, ist nicht alles Liebesgeld. Und von dort her finde ich diese moralische Debatte etwas einfach formuliert, wenn man quasi nur bis zu seiner Nasenspitze guckt und dann sagt, ja gut, das mache ich nicht oder das tue ich, dann müssen wir nämlich grundsätzlich aufhören zu arbeiten und uns in unserem Selbstbewusstsein als Mensch auf dieser Erde, zu dieser Zeit, in dieser Welt in Frage stellen und dürften uns eigentlich gar nicht mehr bewegen.
Wie gehen Sie jetzt von Ihrer Agentur damit aus, dass wir uns ja ganz eindeutig in einem Überfluss von Material befinden? Eigentlich haben wir, können wir sagen, bei uns in unserer westlichen Welt ja eigentlich viel zu viel. Was haben Sie da für Strategien?
Also ich möchte weder abgeklärt noch zynisch wirken, sondern einfach realistisch. Es gibt einige unserer Kunden, die stellen Produkte her, mit denen kommen wir und sie und die Welt ganz gut aus und es gibt sie trotzdem. Also auch so ein tolles Gerät wie ein Fahrrad von BMC ist letztlich ein Sportgerät, das dem Lustgewinn dient und man kann auch überleben, ohne ein BMC Impact-Fahrrad zu besitzen. Von dort her ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, es ist schwierig, an der Stelle des Designs dann die Moralfrage zu stellen. Also hier müssen wir ganz anders angreifen und fragen, wie wir uns als Gesellschaft diesem Überfluss stellen. Wie gehen wir mit Ressourcen um? Wie gehen wir damit um, wenn es um Bildungspolitik geht? Also da müsste aus meiner Sicht, machen wir es uns als Designer zu einfach, uns dann immer nur aufs Schöne, Wahre und Gute zurückzuziehen. Anders vielleicht als Kollegen in den 30er Jahren oder in den 40er Jahren, die da tatsächlich vielleicht noch etwas bewirken wollten und konnten, bin ich nicht der Überzeugung, dass man über Design die Welt ändern kann, sondern über eine politische Einstellung, über politische Arbeit, über Erziehung unserer Kinder und so weiter und so weiter.
Und warum jetzt nicht über dieses Mittel des Designs? Weil Design, könnte man ja auch sagen, hat etwas mit Kommunikation zu tun. Also wäre sozusagen Schuster, bleib bei deinem Leisten-Designer. Das ist etwas, was du gut kannst. Dann kannst du ja über das Design quasi irgendwo wirklich so gesellschaftspolitisch wirken. Wäre ja auch eine Idee.
Ja, das könnte man, das kann man sicher tun. Das kann man sicher tun und ich bewundere auch jeden einzelnen Designer, jede einzelne Designerin, die das tut, die letztlich sagt, ich mache nur Dinge, die sinnvoll sind auf dieser Welt. Ich kann hier, vielleicht tönt es für die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas feige, aber ich kann an dieser Stelle nur sagen, als Agentur mit 50 Mitarbeitern kann sich diese Debatte so in dieser Form nicht leisten und will sich die auch gar nicht leisten.
Und zum Schluss vielleicht noch die Frage, eben dieser Gustav Pazaurek, der vor 100 Jahren so eine Abteilung für Geschmacksverirrungen hat einrichten können. Jetzt, 100 Jahre später, lacht man da als Designer laut darüber, was dieser Pazaurek sich überlegt hat? Ja, auch mit einem unglaublichen missionarischen Eifer.
Nein, ich würde darüber nicht lachen, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich würde das wie andersherum formulieren und da vielleicht dann am Schluss trotz meiner gut und böse kritischen Äußerungen an der gleichen Stelle landen. Ich bin tatsächlich überzeugt, wenn man genügend lange über die Dinge nachdenkt, an den Dingen kämpft, auch wenn es am Schluss ums Geldverdienen geht, auch wenn es am Schluss um einen Massenmarkt geht, bin ich trotzdem der Überzeugung, wenn man genügend lange an allen Schrauben dreht, so dass ein Räderwerk, was dann letztlich eine Produktion von Konsumgütern oder von Investitionsgütern ist, dann kommt etwas in Anführungszeichen Gutes dabei raus. Also ich bin durchaus der Meinung, dass man auch als Designer mit seiner Arbeit, die an irgendeiner Stelle einer langen Kette von Arbeiten steht, einen Beitrag leistet, dass am Schluss etwas Gutes dabei herauskommt. Und gut heißt letztendlich nützlich, gut heißt letztendlich, dass es in irgendeiner Form gebraucht wird. Und jetzt möchte ich nicht allzu viel Kapitalismus hineinbringen, aber ein Markt ist ja doch irgendwo davon abhängig, dass etwas gewollt wird, dass etwas gebraucht wird. Und wenn wir also davon ausgehen, dass wir etwas herstellen, was am Ende gebraucht wird, und genügend lange daran schrauben, dass das, was gebraucht wird, auch sinnvoll ist, also dass respektiv funktioniert oder dann auch das Bedürfnis befriedigt, was da ist, dann glaube ich schon, dann tun wir etwas Gutes. Und damit sind wir vielleicht, auch ich jetzt in meinen Aussagen, gar nicht so weit weg von den Urvätern der klassischen Moderne.
Nicht weit weg von den Vätern der klassischen Moderne, das sagt Walter Stulzer von Knows. Knows, das ist eine Design- und Markenagentur in Zürich, die seit 20 Jahren Marken versucht zu positionieren im nationalen und im internationalen Umfeld. Und wenn Reflexe heute die Frage nach Bewertungskriterien und Kategorien im Design stellt und auch die Frage aufwirft, inwieweit Gestalterinnen und Gestalter zukunftstaugliche Strategien haben im Überfluss der Warenwelt, dann soll hier auch der Schweizer Werkbund zu Wort kommen. Der Schweizer Werkbund, der wurde 1913 gegründet, angeschlossen sind an die 900 Gestalterinnen und Gestalter aus den verschiedensten Bereichen. Dieser Bund hat das Ziel, Debatten über gestalterische Fragen anzuregen, anzuführen und zu reagieren auf kulturelle, auf gesellschaftliche, aber auch auf technische Entwicklungen. Und der Präsident dieses Werkbunds ist Ivan Raschle. Und ich möchte Sie auch fragen, die Kategorien von Gut und Böse, sind das Kategorien, mit denen Sie im Werkbund operieren?
Nein, das tun wir nicht. Wir haben sicher alle, oder wenn ich jetzt für mich persönlich spreche, Dinge, die mir gefallen und andere Dinge, die mir nicht gefallen, böse Dinge, gute Dinge. Wir urteilen aber nicht so streng. Also es gibt natürlich ganz viele gute Dinge der guten Form, die ausgezeichnet wurden im Werkbund, und über die schlechten Dinge lästert man, wenn man an einem Ausflug ein Haus oder einen Gegenstand besichtigt und bespricht. Aber bei uns steht eigentlich das Gespräch, die Auseinandersetzung über Gestaltung und über Gestaltungsprozesse im Vordergrund vor dem Urteil, ob ein Ding böse oder gut ist.
Aber kommen in diesen Gesprächen da nicht auch so Kategorien und Kriterien auf? Weil irgendwo muss man ja Argumente haben für oder gegen irgendwelche Entwicklungen und Strategien.
Ja, also ich habe mal gelernt, in solchen Diskussionen als junges Werkbundmitglied habe ich selbst sehr vieles von meinen Kollegen und Kollegen gelernt, von den Architektinnen. Ich habe gelernt, Architektur und Design zu lesen und zu interpretieren, darüber zu sprechen, warum mir etwas gefällt oder warum mir etwas nicht gefällt. Und natürlich fallen da auch immer dann wieder mal Worte, das ist hässlich, das gefällt mir nicht, das ist schlecht. Aber ich habe ja auch gelernt, dass es gefällt mir oder es gefällt mir nicht eigentlich keine Argumente sind. Also da müssen weitere Kriterien hinzugezogen werden. Und wenn ich mir jetzt so überlege, böse Dinge, dann fallen mir schon Beispiele ein. Also ein böses Ding wäre zum Beispiel für mich eine dieser überdimensionierten suburbanen Jeeps, die durch die Stadt fahren, zu 99% im Einsatz im Stau und nirgends auf dem Land trotz Vierradantrieb. Das wäre ein böses Ding, weil es unvernünftig, unökologisch ist. Ein anderes böses Ding liegt hier neben mir. Es ist jetzt vielleicht eine Anmaßung, aber eigentlich ist das iPhone trotz tollem Design wahrscheinlich... möchte mich nicht auf die erste hinauswagen, aber wahrscheinlich ein böses Ding.
Warum?
Weil es umweltschädliche Stoffe enthält, weil man nicht genau weiß, wie die Arbeitsbedingungen in den Fabriken sind, wo es hergestellt wird, weil Ressourcen ausgebeutet werden, das weiß man für all diese mobilen Geräte. Und ein böses Ding vielleicht deshalb auch, weil es Abhängigkeiten schafft. Und zwar Abhängigkeiten, es hat ein tolles Design, es hat eine tolle emotionale Haptik, also es ist sehr überzeugend eigentlich, aber es böse ist ja ein Ding vielleicht auch dann, wenn es dann eben nach dem nächsten Ding ruft. Also ich habe jetzt ein iPhone und im Juni kommt das die nächste Generation und die meisten Leute werden es haben wollen. Das heißt, es braucht noch mehr Ressourcen, es braucht, ja.
Und sind jetzt das solche Kategorien, das geht ja schon fast ins ethisch-moralische, sind das Kategorien, mit denen Sie operieren, wenn Sie am Diskutieren sind über unterschiedliche Positionen?
Ja, also der Werkbund versteht sich als Ort der interdisziplinären Debatte. Das ist etwas wirklich sehr Anregendes und Schönes, dass die Grafikerin mit dem Produktdesigner über Gestaltungsprozesse und über die entstehenden Produkte diskutiert. Und er versteht Gestaltung im weitesten Sinne. Das heißt also nicht nur die Gestaltung des Produktes, sondern die Gestaltung unseres Lebens. Und das würde wahrscheinlich meinen, dass wir nicht nur wie auch schon geschehen im Werkbund, den Leuten vorzeigen wollen, wie man zu leben hätte oder wie das moderne Wohnen von sich gehen würde, sondern dass man auch den Menschen als Bewohner dieser Wohnung berücksichtigt und seine Bedürfnisse und dann dieses Zusammenspiel, die Begegnung des Werks mit dem Menschen berücksichtigt.
Also das war ja genau das, was dieser Gustav Pazaurik versucht hat, vor 100 Jahren eigentlich den Menschen zu erziehen, verstehe ich, dass der Schweizerische Werkbund jetzt ganz weit weg ist von dem. Trotzdem die Frage, gibt es da manchmal so ein bisschen den Traum, eben auch so die gute Form, es wäre ja dann ein anderes Kapitel, aber die Idee der guten Form und dieser erzieherische Aspekt, den wieder aufleben zu lassen. Und das einfach vor dem Hintergrund, dass wir in einem unglaublichen Materialüberfluss und in einer eigentlich überdesignten Welt uns bewegen.
Es gibt immer wieder Diskussionen, auch wenn ich in den Akten der letzten Jahrzehnte blättere, es kommt wieder auf, die einen fordern das wieder, dann kommen die anderen, die wollen das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die gute Form wieder auferstehen wird, weil so weit, denke ich, sind wir, dass wir wissen, dass wir nicht darüber abschließend urteilen können und wollen, ob jetzt etwas gut im Sinne des Schweizerischen Werkbundes als gut befunden oder nicht gut befunden wird. Das glaube ich nicht. Aber, und ich glaube auch nicht, dass wir wie früher den Menschen zum guten Design erziehen wollen. Das ist fehlgeschlagen. Aber was wir können und was wir auch wirklich tun, ist eben zu dieser Begegnung anzuregen. Also der Hans Finsler, ein erster Vorsitzender des SVB, hat mal gesagt, der Werkbund ist der Bund des Menschen mit dem Werk. Und diese Begegnung zwischen Ding und Mensch zu fördern, das Gespräch über Gestaltung zu fördern, das machen wir nicht nur unter unseren Mitgliedern, sondern das machen wir auch im Rahmen von Veranstaltungen und in der Nachwuchsförderung. Da sind wir sehr engagiert.
Jetzt haben Sie die Weiterbildung, die Ausbildung erwähnt, also auch so eben die Idee, nicht über erzieherische Maßnahmen den Menschen zu einem guten Leben zu verhelfen, sondern und das übers Design zu machen, sondern viel tiefer, fast auch gesellschaftspolitisch anzusetzen. Das ist interessant, das hat Walter Stulzer in dieser Sendung auch gesagt, also sozusagen die Kraft des Designs, der Gestaltung, die ist eigentlich marginal.
Ich weiß nicht, ob sie marginal ist. Sie ist vielleicht marginal als oder überhaupt nicht tauglich als Erziehungsinstrument, aber sie ist dann überhaupt nicht mehr marginal, wenn ich Gestaltung zum Beispiel in der Schule eben nicht nur im herkömmlichen Zeichnungsunterricht einsetze, sondern ich kann ja eigentlich mit gestalterischen Mitteln auch Mathematik betreiben. Also wenn ich den Gestaltungsbegriff ausweite und mir vorstelle, dass dann die Kinder irgendwie gestärkter und geschulter im Hinschauen und im darüber sprechen, was ich sehe, werden, dann können wir diesen erzieherischen Anspruch vielleicht trotzdem einlösen.
Ich möchte zurückkommen auf diesen Warenüberfluss, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass wir tatsächlich fast ersticken in gestalteten Dingen, in Dingen, die wir immer mehr und mehr haben und glauben, die haben zu müssen. Und die Frage an Sie, Ivan Raschle, zum Abschluss. Gibt es beim Werkbund so eine Form der Strategie, wie man diesem Warenüberfluss, wie man dem begegnet?
Nein, die gibt es nicht. Und wir haben auch behaupten ja auch nicht, dass wir alle Antworten auf so gestalterische Fragen haben. Wir können die Welt nicht wesentlich verändern, vielleicht in manchen kleinen Dingen, aber eigentlich nicht, und die Leute nicht erziehen. Aber wir können vom Ideal eines gestaltungsmündigen Bürgers, einer gestaltungsmündigen Bürgerin ausgehen und sagen, es ist unser Ziel, die Leute zum genauer Hinschauen zu bringen, sie dazu zu bringen, über Gestaltung zu sprechen, zu diskutieren und dadurch eben fähiger und mündiger zu werden, zu entscheiden, ob ich ein schön gestaltetes Ding will oder ob ich es bleiben lasse.
Gibt es den guten Geschmack und was machen Designer mit bösen Dingen? Das war eine Sendung von Karin Salm in unserer Sommerserie Fragwürdig. Eine Reflexe-Sendung, die wir im Februar 2011 zum ersten Mal ausgestrahlt haben.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.